Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Ja, ja, Tobi.
Heute fange ich mal an. Wir haben gerade hier einen wunderbaren Tee getrunken. Und ja, magst du noch einen Schluck?
Ja.
Und die Benita hat uns noch kurz vor der endgültigen Brexit-Schranke zollfrei noch ein paar Teebeutel mitgebracht. Warum haben die eigentlich keine Schnur?
Ja, das ist auch eins der Rätsel der englischen Nation, warum die Teebeutel ohne Schnur sind. Also es gibt so ungefähr seit 10 Jahren kann man vereinzelt welche mit Schnur kaufen. Aber sonst sind die einfach, also quadratisch, auch nicht wie bei uns so kleine Täschchen irgendwie, sondern quadratisch. Und da ist halt der Tee drin. Und die Engländer trinken, glaube ich, viel mehr Tee aus Teebeuteln oder mit Teebeuteln zubereitet als losen Tee generell. Mhm. Das ist da ganz, weil hier ist ja eigentlich so Teebeutel eher sowas, was man eigentlich nicht macht.
Ja, ja, aber, ja, ist interessant, ja. Weil man so, glaube ich, wenn man jetzt sich kulturell so ein bisschen höherwertig fühlt, dann darf man eigentlich, ist ein Teebeutel eigentlich nicht erlaubt,
nee,
oder?
Teebeutel ist
sondern
nicht
muss
erlaubt.
Man den aus dem, ja. Ja, Ding schippen. Und das ist aber in UK gar nicht...
Nee, natürlich. Also feiner auch, Tee ja. Ist natürlich auch lose. Aber trotzdem ist es nicht... Also zum Beispiel meine Mutter, wenn man deren Teebeutel zeigt, dann fällt sie sofort aus den Schuhen und kriegt Schnappatmung oder auch so ein Becher. Also die Engländer trinken ja immer so aus dem Becher dann so einen Tee. Und das ist also völlig unmöglich.
Weil zu krattlig oder...
Ja, weil es ist einfach unter aller Würde und überhaupt nicht standesgemäß und so weiter. Und in England ist man da nicht so empfindlich. Ich weiß nicht, auch wenn man gerne mal so englische Filme schaut oder, weiß nicht, Inspector Barnaby oder so in den Küchen, da sind dann doch immer diese Anrichten ganz oft und ein Regal hat so kleine Metallhaken dran und an jedem Metallhaken hängt zum Beispiel ein Becher. Das, ich weiß, das ist so ein Bild, was, glaube ich, relativ vielen vielleicht auch so vom geistigen Auge erscheint.
Da hat man seine Mark.
Ja, und das sind immer die Marks und die Becher, die man eben hat. Und ja, warum die keinen String haben, also keinen, wie heißt es, keinen Faden. Ja,
ich würde sagen Faden eher als Schnur. Schnur klingt ja schon wirklich robust. Faden ist bei uns halt, dass man den gut rausholen kann aus der Kanne.
Ja, wo dann noch hinten an diesem kleinen Kartonfähnchen
aber die Ziehzeit steht. Ja, wird der abgetropft, der Teebeutel, oder wird der einfach so dann aus der Kanne den Waste?
Also meistens macht man ja halt einfach eins in einen Becher rein und dann muss man halt mit einem Teelöffel oder einfach mit den Fingern, wenn man ein bisschen abgehärtet ist, den rausholen. Und auch speziell, der Tee ist sofort fertig. Also wenn man den 5 Minuten da drin lässt, dann ist das der dickflüssig oder kann man, weiß ich nicht, verschiedene Maschinen
damit. Und immer nur Black Tea oder andere Tees?
Nee, trinken natürlich auch andere Tees, aber Black Tea in allen Variationen und sind natürlich am beliebtesten. Und sie sind eben wahnsinnig stark und deswegen auch meistens mit Milch getrunken, also mit Zitrone oder so, das kommt selten vor.
Und traditionell aus ehemaligen Kolonien importiert, oder was ist da so die Historie?
Ja, und
woher die Beutel
also aus
kommen?
China, aus dem Himalaya, China, Indien und Sri Lanka, das Ceylon, da kommt der Tee her. Und die Engländer sind, ja, wissen wir alle, halt eine riesige Teenation und sie haben auch natürlich feinste Tees und Fulton und Mason Tees und haben alle möglichen Geschmacksrichtungen, die es hier gar nicht gibt. Also bei schwarzem Tee und nicht jetzt irgendwie Räubersch mit Vanille, sondern weiß ich nicht, Queen Mother's Jubilee Tea oder sonstige Sachen. Die
Queen Mother's?
Also zum Beispiel Queen Mother's 100th Birthday oder her
75th. Ah, so eine Special Edition, eine Briefmarke.
Genau, da gibt es dann auch immer Special Dosen, wunderschön gemacht meistens, auch zum 75. Thronjubiläum der Königin oder zum 90. Geburtstag der Queen. Da gibt es dann auch immer Tassen. Auch berühmt in England die sogenannten Royal Mugs, also ich habe ganz viele davon, ich
sage nicht, schön.
Wo dann eben auf der Tasse ist und zur Hochzeit von irgendwelchen, weiß ich nicht, Fergie und Andrew oder ich habe also Diana und Charles, also in St. Paul's Cathedral. Und
die Royalties fließen den Royals zu?
Ja, die Royalties, I don't know, probably not.
Aber das heißt also, man macht auch so Mischungen und man hat dann eigentlich auch so ein... gibt es auch Tee-Sommeliers? Weil bei uns gibt man ja schon Kaffee-Sommeliers und sowas.
Stimmt. Es gibt bestimmt
Bier-Sommeliers. Ja, gibt es auch.
Ja. Stimmt. Sicher. Es gibt vor allem halt die Tee-Verkoster und so, die für Twinings oder eben die ganzen ganzen Tees verkosten, gibt's alles. Aber sie trinken natürlich zunehmend auch mehr Kaffee, die Engländer, aber es ist auch sehr oft als kultureller Niedergang überhaupt bei sehr traditionell gestimmten Engländern gesehen wird, dass halt zu viel Kaffee jetzt getrunken wird und nicht mehr so viel Tee. Aber zum Beispiel in Deutschland, ich glaube, so eine ostfriesische Teezeremonie, weil die Ostfriesen, die sagen ja sowieso, also bevor irgendein Engländer jemals Tee getrunken hat, haben sie schon längst Tee getrunken. Und ich glaube auch, dass die das da so ein bisschen besser handhaben, weil auch in England gerne, wenn sie losen Tee trinken, werden die Teeblätter einfach in die Kanne und das Wasser drauf. Und dann bleibt es halt so.
Und das auch aber dann durchgefiltert beim Eingießen.
Dann schüttet man es teilweise noch über einen Sieb in die Tasse. Das habe ich neulich gesehen bei irgendeinem schönen Film auch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Da haben die
gerne über einen Sieb in die Tasse oder auch gar nicht, weil die setzen sich ja irgendwann am Boden ab und dann kann man schon das so
vorsichtig
machen. Aber das schmeckt natürlich abscheulich und wahnsinnig bitter. Manche tun dann noch kochendes Wasser wieder drauf und mischen sich's. Aber das ist zum Beispiel, macht mich rasend, weil das ist doch scheußlich.
Und wir sprechen über Tee, eine von drei Konstanten, denn wir haben uns überlegt, dass in diesem Podcast immer eine Skurrilität oder eine Besonderheit für England, dann irgendeine Figur, die mehr oder weniger mit dem Brexit zu tun hat und noch eine dritte Sache immer vorkommt und wir drei natürlich auch. Benita, Tee. Ein Getränk von Upper Class bis Lower Class, also auch politische Klasse,
Tee. Geht durch alle Klassen durch und vor allem in England ist es auch wirklich. Tee ist für alles. Also zu jeder Gelegenheit, wenn was Schönes ist und vor allem, wenn es irgendwie ein bisschen schlecht geht, dann trinkt man eine Cup of Tea. Und also erstens
zum Beispiel, Brexit ja dann hochgegangen
sein. Ja, bestimmt. Der Konsum bei vielen. Was eine Sache, die zum Beispiel ist hier in Bayern, da, wenn zum Beispiel irgendwelche Klempner im Haus sind oder Schreiner oder dann bietet man denen ja gerne mal ein Bier an oder sonst oder einen Kaffee. Ja. Also in England niemals immer ein Tee. Und auch die kommen oft rein und sagen schon, ist ein Kettle going? Also ungefähr es kocht is das what? Wasser schon. The Kettle ist der Wasserkocher.
Ach, the Kettle.
Ist the Kettle going? Und das ist zum Beispiel, das musste ich auch erst lernen. Das ist mir das erste Mal, das sozusagen passiert ist, da habe ich damals war es noch nicht mein Schwiegervater, dem half ich beim Umzug. Das war vielleicht in meinem dritten Jahr in London. Da kamen eben dann diese Umzugshainis rein und das Erste, was der sagte, weil ich hatte schon ganz viel eingepackt, ob jetzt eben der Wasserkocher schon an ist. Und dann habe ich erst überhaupt nicht verstanden, ob er meint, ob ich den schon eingepackt habe. Und dann ist mir irgendwann, der will natürlich Tee, die wollen Tee.
Ja, also.
Zum Glück hatte ich ihn noch nicht eingepackt. Und das war das erste Mal, dass ich so eben damit in Berührung kam, dass das einfach das Erste ist, was man auch einem Umzugspacker oder einem Handwerker anbietet, aber auch natürlich seiner Schwiegermutter oder der Königin, falls sie mal zu Besuch kommt, ist Tee. Und auch wenn es irgendwie fürchterliche Schicksalsschläge zu verarbeiten gilt, wirklich schreckliche Sachen. Ich meine, jemand ist gestorben oder das, sagst du immer, just have a cup of tea.
Ja, wärmt.
Um so ein bisschen runterzukommen.
Ja, und dann schon dieses, ist therapeutisch, den Kettle so anzuklicken und das ist so.
Ja,
Kettle.
Aber Kettle ist Kettle. Der Kessel halt. Aber da kommen wir nämlich jetzt, das ist nämlich ein gutes Stichwort, wieder auf unser Thema. Das hatten wir, glaube ich, schon mal auch kurz angesprochen. Das war ja eine der Geschichten, die erzählt wurde, um den Brexit auch zu befeuern. Europa, die EU möchte uns die Wasserkessel verbieten.
Ja. Ach nee.
Wann kam das auf?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her, weil das war vielleicht vor 4 Jahren oder kurz vorm Referendum, glaube ich, erst, dass eben die EU die Wasserkessel verbieten und wir Briten dürfen nicht mal mehr unsere Wasserkessel benutzen. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, ich weiß nicht, woher diese mehr kam, ob es vielleicht daran lag, dass irgendeine neue Regulierung von wegen Sicherheit der Kettles oder sowas.
So wie bei der Glühbirne.
Ich weiß es nicht, jedenfalls war die Pro-Brexit-Presse hat sich natürlich da drauf geworfen mit Begeisterung und also zeitungsweise, seitenweise, jetzt, also schlägt echt 13 und die durchgeknallten Eurokraten machen uns wirklich das Leben nur noch zu Pein.
Aber das heißt auch, dass da viele offensichtlich, die sowas gerne gelesen haben oder vielleicht auch daran geglaubt haben, ja dann nicht sich bewusst sind, dass man auf dem Festland auch Wasser kochen muss, um zum Beispiel Tee oder andere Sachen zuzubereiten.
Ja, die dachten vielleicht, dass im Festland Wasser kochen nicht bekannt ist oder zumindest wird auf dem Herd noch mit
auf dem Herd Topf gemacht.
Oder in der Mikrowelle. Ja, oder in der Mikrowelle oder wir trinken eh nur Kaffee. Oder
mit einer Energiesparbirne vielleicht.
Aber das zeigt ja, dass immer diese emotionalen Themen, die so ganz nah, ganz alltäglich sind, die ziehen tatsächlich, um damit politische Wege, Gabelungen möglicherweise zu bestreiten
Das ist dann Stimmung der sogenannte Populismus.
Der Populismus.
Wenn man eben merkt, das zieht. Ja, wenn du irgendwie mühselig erklärst, warum jetzt die Regulierung so und so viel für den Binnenmarkt aber sehr günstig ist, falls du in dieser und jener Arbeit steckst, das ist sehr langweilig. Wogegen, wenn eben die EU die Wasserkocher verbietet, ist überhaupt nicht langweilig.
Das ist so das ganz im Gegenteil. Ja, klar, und das betrifft einen ja dann auch gleich direkt. Wir haben ja letztes Mal auch schon die Geschichte so relativ weit, waren wir schon gekommen mit Boris Johnsons Werdegang und dann das Referendum und danach Theresa May als diejenige, die die Suppe quasi erstmal auslöffeln musste. Und jetzt wollen wir aber vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir gerade auch, wenn wir so beim Tee sind, so uns ja nochmal gefragt haben, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und da war ja eine Schlüsselfigur sicherlich der damalige Premier, David Cameron. Wie hat der oder mit welchen Argumenten ging das eigentlich los, dass man überhaupt auf die Idee kam, so ein Referendum zu machen?
Ja, David Cameron hat wahrscheinlich zu viel Tee getrunken oder zu wenig. Nee, das haben wir ja auch schon besprochen, dass sozusagen diese ganze Euroskepsis schon lange gärte, schon da war. Und es eben diese Partei UKIP gab, die ursprünglich nur gegen den Euro sozusagen, die Währung, und sich dann immer mehr dazu entwickelte, ein Vehikel für diesen Menschen Nigel Farage und seine zerstörerischen Absichten und eben immer gegen die EU zu lavieren. Und die konservative Partei selber, die Tories, die reibt sich intern, reibt die sich auch seit Jahrzehnten am Thema Europa auf. Und innerhalb der Tories gibt es eine sogenannte, eine sehr einflussreiche Gruppe, die heißt European Research Group. Die haben aber noch nie irgendeine Recherche betrieben, sondern die sind eben gegen Europa. Sie nennen sich European Research Group, ERG, und haben von Europa wenig Ahnung, sind nur dagegen. Und die haben immer mehr Macht sozusagen intern angehäuft als extreme Euroskeptiker. Und von außen kam eben dann noch diese UKIP dazu, die eben populistisch agierte und sehr viel Ankratz beim Wähler hat. Habe ich ja auch schon gesagt, 2015 in der Wahl 12% der Stimmen gekriegt hat, aber eben nur einen Abgeordneten wegen dieses absoluten Mehrheitswahlrechts. Und Cameron und die sozusagen gemäßigtere Fraktion, Cameron hat dann zwei Fehler gemacht. Er hat dann gesagt, vor der Wahl hat er gesagt, so, ich gehe jetzt nach Brüssel und werde einfach mal nochmal verhandeln, sodass wir noch bessere Conditions haben, während wir in der EU sind. Und dann werden wir ein Referendum machen. Und zwar, und dann könnt ihr abstimmen, und das ist mein Wahlversprechen, wenn ich wieder gewählt werde, gibt es ein Referendum, in or out. Damit hat er natürlich gehofft, sozusagen diese ganze UKIP und diese ganze, und auch in seiner eigenen Partei, diese European Research Group und die UKIP von außen, stillzulegen. Weil wenn das Referendum, wovon er natürlich ausgegangen ist, für Remain bleibt, dann kann man sagen, okay, die Leute haben wirklich dafür gestimmt und jetzt ist auch mal gut. Was anderes ist ihm nicht mehr eingefallen, wie er dem Herr werden soll. Und David Cameron selber ist eben jemand, der eher ein, sagen wir mal, ein ausgeglichener Typ vielleicht ist und selber sowieso er kommt selber aus einer sehr reichen Familie, der ist eigentlich Schotte, und seine Frau kommt aus einer noch viel reicheren Familie, die selber, also die sind wirklich Upper Class sozusagen, die selber komplett abgeschottet sind durch ihren Reichtum alleine schon von dem, was sozusagen in England so auf der Straße so vor sich geht, gerade im Norden und so weiter. Und sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, wie viel Unzufriedenheit und Verzweiflung zum Teil im Land herrscht. Was eben immer gerne, die Gründe dafür immer gerne eben auf Brüssel abgewälzt worden waren, schon seit immer. auch in Wales zum Beispiel sehr arm ist, Wales mhm. generell, und das einzige Geld, was eigentlich noch nach Wales kam, aus Europa kam. Mhm. Aber die Waliser haben das gar nicht gepeilt.
Ja. Also, und weil die
EU eben ja auch nie wirklich, da kommt dann irgendeine Plakette hin, das wird mit EU-Geldern bezahlt, mhm. das schaut kein Mensch an. Mhm. So, ja, und das ist so eher im Stillen. Und Cameron dachte, ich mache jetzt erstmal, gehe ich nach Brüssel und verhandle nochmal.
Ja, in welchem Jahr sind wir da ungefähr?
Da sind wir so im Jahr 2014. Also Idee des Referendums war schon vorher öfter mal, hat aber nie einer versprochen, weil aus gutem Grund, weil das eben schon gefährlich ist vielleicht eventuell. Er dachte dann, super, so mache ich das. Ist dann nach Brüssel und komplett aufgelaufen. Die haben ihm überhaupt nichts angeboten an neuen, tollen Konditionen, weil die Engländer hatten ja auch schon eigentlich die besten Konditionen von allen. Sie waren nicht im Schengen-Raum, sie haben kein Euro. Sie hatten diese sogenannte Rebate, also sie haben zwar Netto-Einzahler in die EU, aber sie haben mehr zurückgekriegt jedes Jahr als, das haben die anderen nie. Also sie haben immer irgendwie was, das hatte Thatcher verhandelt.
Rebate, also praktisch wie die Beute.
Nee, so eine Art eine Zurückzahlung. Oder ein, ja, wie soll man sagen, ein...
Das haben die sich alles reinverhandelt?
Das hatte Thatcher schon reinverhandelt.
Okay.
Das war noch zu EG-Zeiten, also vor der EU. Sie hatten wirklich viel mehr sozusagen Extrawürste als jedes andere Land. Mehr Extrawürste gab es aber nicht. Meiner Meinung nach haben die da einen Riesenfehler gemacht damals in der EU. Das können wir auch noch ein andermal besprechen, was ich...
Ja, wir können ja, genau.
Jedenfalls ist Cameron zurück und musste eigentlich sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie Dolles. Da hat natürlich die Presse wieder, ja, da sieht man es mal, wir kommen hier als souveräne Nation an und da die Eurokraten und die unelected und unaccountable, also die nicht gewählt wurden und auch niemand Rechenschaft ablegen müssen. Irgendwelche da in Brüssel haben uns wieder voll reingelegt und gezeigt, wie sie eben uns klein halten wollten. Und natürlich die Deutschen, die ja jetzt nicht militärisch, aber durchs Hintertürchen uns knechten wollen und so weiter. Ja. Und die Franzosen, die sowieso nur
immer so Feindbilder aufgebaut.
Ja, Feindbilder. Ja. Die ganze Rhetorik, unterschwellige, sagen wir nicht Kriegs-, aber militärische Rhetorik war die ganze Zeit stark, wurde immer stärker. Und das ist auch hier noch ein Thema, das müssen wir auch nochmal beleuchten. Der ganze Mythos des Zweiten Weltkriegs, der in England ein ganz anderer ist als bei uns. Hier ist es nicht ein Mythos, aber dort ist es wirklich ein Mythos, wie das da auch reingespielt hat. Aber Cameron kam eben zurück, konnte nicht viel Tolles Neues berichten, was natürlich gefundenes Fressen war für die Euroskeptiker und die Presse und auch für Farage und diese ganzen Leute. Und dann hat er die nächste Wahl gewonnen. Und dann musste er tatsächlich dieses Referendum, also beziehungsweise hätte er natürlich auch sagen können, nee, mache ich jetzt doch nicht, weil es kommt ja manchmal vor, dass Politiker was versprechen im Wahlkampf und es dann doch nicht machen.
Ja, selten.
Dieses Thema war aber dann schon so heiß, das musste er tun. Naja. Das Problem, es war verschiedenartig, weil erstens ist es natürlich schwierig, eben eine positive Kampagne zu führen, wenn man sich darüber eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht hat. Die Kampagne, die sozusagen für den Verbleib in der EU war, war negativ. War immer nur, wenn wir rausgehen, wird die Wirtschaft zusammenkrachen. Wenn wir rausgehen, wird's kein frisches Gemüse geben das ganze Jahr. Immer nur, wenn wir rausgehen, passiert was Schlimmes, was die anderen sofort als sogenanntes Project Fear gebrandmarkt haben, also einfach sozusagen...
Projekt 4.
Genau.
Also Projekt Angst.
Projekt Nummer 4.
So. Oder 4, nee, Angst natürlich. Nee,
nee, Angst.
Project.
Also einfach Angst, das Projekt Angst. Ja, ein Projekt Angst aufbauen, ein Schreckensgespenst aufbauen, was nie zu stellen... Wir bauen eben nur ein Schreckensgespenst auf, da seht ihr schon mal, die können gar nichts, die EU ist eben scheiße. Und es war halt eine miserable Kampagne. Auch Cameron selber und seine Mann sind relativ halbherzig durchs Land getingelt. Das war schon mal das Erste. Das Zweite war, dass ganz, ganz fatal in dieser Zeit, weil da würde man natürlich sagen, das ist doch für die Opposition ein gefundenes Fressen, weil das kann man sich ja ausmalen, wie katastrophal das wäre, wenn du ein Land, was seit 45 Jahren engst verwoben ist in seinem Kontinent, einfach herausreißt. Ja. Und dir überhaupt nicht überlegt hast, wie eigentlich und warum, weil auch da hieß es ja immer, was ist denn eigentlich Brexit? Darüber hat noch keiner so richtig nachgedacht, wurde auch nicht so viel nachgefragt, weil ja eben wahrscheinlich die meisten davon ausgegangen sind, dazu kommt sowieso nicht. Und der Oppositionsführer Jeremy Corbyn, der ein alter, wirklich ein richtiger Sozialist und querulant, muffiger alter Sack, der eigentlich seine Zeit auf den Hinterbänken immer verbracht hatte und immer gegen seine eigene Fraktion gestimmt hat, jedes Mal, war plötzlich, also aus anderen Gründen wiederum, Labour-Parteigründen, war eben Vorsitzender. Und dieser Mann ist eben leider auch ein Euroskeptiker. Das hat er nie
schon zwar, immer gewesen,
ja, hat oder? Er nie gesagt. Mhm. Also er hat nie gesagt, ich bin dagegen, also ich bin dafür, dass wir austreten, aber er hat garantiert auch nie gesagt, mein Gott, ich meine, wenn ihr austritt, vor allem ihr Ärmeren, die Arbeiterklasse gibt es ja kaum noch, aber ihr, die wir eigentlich vertreten als Labour-Partei, ihr Arbeitnehmer, ihr kleineren Arbeitnehmer, ihr, die noch den paar Fabriken arbeitet, die
es
noch
gibt,
Geringverdiener im Norden und so, ihr, euch geht's dann echt an Kragen. Und Jeremy Corbyn ist ein absoluter Euroskeptiker aus anderen Gründen, nicht aus Zynismus, sondern weil er eben auch gegen die Globalisierung ist und überhaupt gegen den internationalen Kapitalismus. Und der hat gedacht, sie können dann in England wieder so eine Art, ja, auch, er dachte auch, man kann die Uhr zurückdrehen zu irgendeiner vorkapitalistischen Zeit, wo man noch irgendwie an der Ackerkrume schabt und dann mal so eine Rübe isst und alle allen geht's gut, so ungefähr. Also die Opposition hat weder gesagt, Leute, hört mal zu, die Konservativen, die führen uns hier in Abgrund, und sie haben aber auch nicht gesagt, wir, also Jeremy Corbyn, ich stehe mit David Cameron vereint hier und sage natürlich, wir müssen bleiben. Er hat sich geweigert, mit Cameron auf demselben Podium aufzutreten. Da war ich gar nicht zu sehen in der Zeit. Jeremy Corbyn war eigentlich irgendwo verschwunden. So. Dann hat Cameron noch einen Fehler gemacht, er hat nämlich seine ganze parlamentarische Fraktion entbunden sozusagen vom Fraktionszwang. Nicht nur, ihr könnt im Referendum natürlich stimmen, wie ihr wollt, sondern ihr könnt auch campaignen, wie ihr wollt.
Ach so,
okay. Ihr könnt nach eurem Gewissen campaignen. Totaler Wahnsinn.
Als Idee, um das dann mehr aufzufächern, oder was war da sein Gedanke?
Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Gedanken hatte dann inzwischen.
Das sind ja eigentlich diese Gedanken, die man ja hier manchmal auch hat bei sehr schwerwiegenden politischen Fragen, wo es vielleicht jetzt gar nicht so sehr um Parteipolitik geht, sondern tatsächlich ums eigene Gewissen, mehr in solchen Themen wie jetzt verschiedene eher in
Menschenrechte
oder Sterbehilfe oder solche Geschichten. Von der Idee her ja grundsätzlich nicht
dass
unverständlich.
Dass man wählen darf nach Gewissen, aber dass du campaignen darfst.
Ja, campaignen ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, und dann, auch das wäre jetzt noch keine, so, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht intern
diese riesen Zerrissenheit gegeben hätte.
Haben die Parlamentarier das denn angenommen?
Ja, natürlich.
Also jeder hat quasi halt campaigned, wie er wollte.
Wie er wollte. Und diese mächtige, diese ERG, European Research Group, deren Leute sind natürlich so alle ausgeschwärmt und haben für Leave, also
campaigned. Für Leave. Aber könnte man nicht sagen, das befeuert eben genau den politischen Diskurs, wenn du sagst, Leute, jetzt campaignt mal und wir sammeln dann diese ganzen Stimmen und auch diese Splittergruppierungen, wir sammeln das dann alles ein und machen daraus dann ein halbwegs demokratisches Ergebnis, führen das aus und dann ist es die Mehrheitsmeinung? Hätte das nicht so gehen können? Das ist
theoretisch, wenn man alles schön sich überlegt, aber da hat man zum Beispiel ja nicht damit gerechnet, wie zum Beispiel gelogen wird.
Und man muss ja auch sagen, es gab ja nur zwei Dinge zur Auswahl, nämlich
rein oder raus.
Leave oder Remain. Deswegen ist ja nicht wie bei einer Bundestagswahl oder Parlamentswahl, wo es ja Facetten gibt, wo jede Partei Facetten hat. Es gab ja da keine Facetten, sondern die eine Facette ist raus und die andere Seite ist, wir bleiben drin.
Ja.
Deswegen gab es da jetzt nicht irgendwelche differenzierten Kampagnen.
Gab es das denn überhaupt raus nie? Oder rein? Gab es immer nur Leave
oder Remain? Das Referendum war schon klar, es wird rein oder raus sein.
Also keine Kompromisse,
wobei da eben ja auch gar nicht nie definiert wurde, was ist denn rein und raus. Und wenn du eben heute schaust auf YouTube oder sonst so, in dieser ganzen Kampagne, auch die für Leave waren, haben nie gesagt, wir gehen aus dem Binnenmarkt natürlich raus. Und ganz im Gegenteil, niemals gehen wir aus dem Binnenmarkt raus, das wäre der Wahnsinn. Es war wirklich so, und so haben sie sich das zum Teil, also zum Beispiel David Davis, ein Tory, der schon lange ein großer Euroskeptiker war, ein besonders hirnverbrannter Mensch, der irgendwie so ganz sympathisch ist,
aber endlich wieder
saudumm, Ja, und der eben auf zu Hause auf seinem Chintsofa mit seinem Tee immer saß und dann sagte, ja, die EU, das ist, wir steigen da aus, es ist gar kein Problem, die mit Handkuss, wir dürfen natürlich alles weiter, also the cake, sogenannte Cakeism, have your cake and eat it, also man weißt du, man isst seinen Kuchen, aber behält ihn trotzdem. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn das deutsche Pendant
zu diesem? Kuchen essen und runterschlucken.
Nee, du hast nee im Endeffekt ist es ja so ein bisschen
waschen. Du isst ihn und der bleibt
immer. Im Deutschen sagst du ja immer, wasch mich und
mach mich nicht nass.
Ja, also das geht ja auch so ein bisschen
genau, in die wahrscheinlich.
Man hat halt geglaubt, wie konnte man es überhaupt glauben, dass der Vertragspartner, also auf der anderen Seite, das mit sich machen lässt, dass man quasi sagt, wir picken uns jetzt die Rosinen raus, nämlich den Binnenmarkt und so, und da bleiben wir natürlich drin.
Ja.
Aber wir alles, zahlen was für uns gut ist,
aber wir zahlen nicht mehr.
Extrem und sind sonst völlig unabhängig.
Ja, absolut. Das haben sich die Leute nicht überlegt, überhaupt nicht überlegt. Und auch so, man kann sagen, du bist in einem exklusiven Golfclub die ganze, und kannst also alles machen. Und dann sagst du irgendwann so, wisst ihr was, ihr geht mir alle so auf den Geist, ich will überhaupt hier nicht mehr im Golfclub, ich zahle euch nichts mehr und ich will außerdem nackt golfen und weiß ich nicht, und hier jeden dritten Abend eine Riesenparty auf dem Green Rasen machen. Ja? Aber ich komme natürlich trotzdem jeden Tag zum Golfen.
Genau.
Und ich möchte genau, und dann sagen die anderen so, bei dir piept's wohl. Ja. Also entweder du zahlst und du hältst dich an die Regeln oder du fliegst raus. Wieso? Ich bin doch so nett. Und wir haben doch immer schon so lustige Abende verbracht.
Wir verstehen uns doch eigentlich ganz gut. Ja, wir haben doch den britischen Humor.
Ja, und außerdem,
interessant, ihr bewundert uns doch so. Ja, man kann es gar nicht glauben, tatsächlich, dass das so eine Dynamik dann aufgenommen hat. Wir sind ja noch beim...
Ja,
du wolltest noch was dazu
sagen? Nein, das ist, also, wurde halt, ich glaube, auch da, wie in vielen Themen, auch im Beruf und so, scheitert es ja oft an der Kommunikation. Und da wurde einfach zu wenig kommuniziert.
Die Underdogs waren, die für Leaf waren, die haben sich halt wahnsinnig organisiert. Die haben, da gab es verschiedene Kampagnen, die Vote Leaf und dann noch Leaf EU. Also die haben natürlich dann sofort mal Internetdomains schon mal gestellt. Die haben wahnsinnig auf Facebook zum Beispiel algorithmusgetriebene Sachen verteilt. Die haben, die hatten einen Mensch namens Dominic Cummings. Es gibt inzwischen auch einen Film mit Benedict Cumberbatch, wo er diesen Dominic Cummings spielt.
Der jetzt erst vor kurzem
rausgeflogen ist. Oder? Ja, der war sozusagen der Kopf dieser Leave EU, hieß die, glaube ich, dessen Kampagne. Und die haben eben zusammengearbeitet wiederum mit Cambridge Analytica. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon wissen. Das ist eine Firma, die inzwischen zu ist und verboten hat, eine kriminelle Organisation. Die haben Zugriff über Facebook auf wirklich Wählerdaten, also du, Florian Schwarz, bist irgendwie so und so viel alt, hast Angst vor diesem und jenem und freust dich über dieses und jenes und dann kriegst du in deinen Facebook-Feed, kriegst du, also ein bisschen wie bei Trump, du kriegst auf dich zugeschnittene Nachrichten. Und man weiß zum Beispiel, du bist eigentlich so ganz liberal, aber du hast schon so ein bisschen Angst davor, dass zu viel Ausländer, du bist nicht ausländerfeindlich, aber findest nicht so doll auf Dauer. Dann kriegst du ständig in deinen Feed rein, 70 Millionen Türken kommen übermorgen hier nach England, weil die Türkei jetzt dann gleich beitritt.
Verüben die und die Straftaten, also ich werde da langsam, wird es dann, sickert das ein.
Und immer wieder, du bist dann durch den Algorithmus dann eben in dieser Blase und es wird immer verstärkt.
Und so. Da ist Cambridge Analytics eben Experte, die Analytics kamen aber dann durch später, viele Jahre später, durch noch einen größeren Skandal.
Die waren eben auch bei Trump,
Fall,
bei Trump eben, dabei.
Viel später war das dann gar nicht, aber die Trump-Wahl war ja auch 2016.
Jahr. Genau.
Und verschiedene man Politiker hat halt diese, das, eigentlich war es beim Brexit wahrscheinlich die Blaupause, um das mal so in einem Großmaßstab anzuwenden. Und da hat man gesagt, funktioniert super.
Es wurde, glaube ich, beides. Und es gibt in England, in es gibt USA eine unglaubliche Journalistin, Carol Cadwallader, die ist Waliserin eigentlich, die ist eine wirklich so wie Oriana Fallaci oder so früher, aber wie aus dem Bilderbuch, so eine Frau in Lederjacke irgendwie mit Hund und Single, eine knallharte Investigativjournalistin, die eigentlich im Alleingang das aufgedeckt hat und darauf hingewiesen hat, Leute, was diese Leute, Alexander Nix von Cambridge Analytica, ein Mensch namens Aaron Banks, der eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er selber Russe ist, aber wahrscheinlich ist er's, der 9 Millionen Pfund der World Leaf-Kampagne gespendet hat, wo man gar nicht weiß, wo das eigentlich herkommt, das Geld. Ja, da hat er noch so einen Sidekick, Andy Wigmore, so einen seltsamen, ungustiösen Gesellen. Da sind Gelder geflossen aus Russland, durch Russland, apropos, wem tut der Brexit gut, wer hat was davon auf lange Sicht, zum Beispiel Herr Putin, der eben daran interessiert ist, Europa zu destabilisieren, nicht weil er jetzt einfallen will, aber einfach...
Das wird eine eigene Folge werden, sicherlich.
Um das zu schwächen und diese ganzen Dinge, da ist so viel Schmutz dabei und eben wenn man die World Leave-Kampagne sich überlegt, wie unheimlich da gelogen wurde. Also da müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, auch nochmal eine Folge drüber machen.
Unbedingt. Und das ist ja das Schöne, uns gehen die Themen nicht aus. Die Zeit läuft hier langsam auf die halbe Stunde zu. Zwei, drei Infos noch. Die Filme, die Politiker, die Journalistin, die du gerade erwähnt hast, das wollen wir tatsächlich auch in die sogenannten Shownotes packen. Also da kann man praktisch dann diese Infos nochmal abrufen, weil uns entgeht es dann auch immer wieder in der Sekunde, das nochmal wirklich zu mitschreiben, nochmal zu wiederholen. Daher die Shownotes.
Gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir nämlich Schlag auf 30 Minuten schon wieder. Wir wollten ja eigentlich über David Cameron reden, den haben wir jetzt nur gestreift, aber da kommen wir dann nochmal dazu, zur Figur eigentlich auch. Der ja in seinem Sommersitz sitzt und liest und schreibt oder in seiner Scheune das alles von der Ferne beobachtet. Dann, vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.